Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
Da ist in der Tat ein Punkt dran, wenn einige, sagen wir mal, auch ordoliberale Ökonomen darauf hinweisen, dass hier wohl zu viel des Guten getan ist.
Ja, es ist, wenn man ganz böse sein will, hat eine böse Ironie, dann kann man sagen, wir versuchen gerade, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, wie das mal die DDR versucht hat, nämlich Arbeit zu bezahlen, die eigentlich da ist.
Handelsblatt Today, der tägliche Podcast aus dem Newsroom von Deutschlands größter Wirtschaftszeitung. Wir analysieren die relevantesten Themen des Tages und beschreiben deren Auswirkungen auf die Finanzwelt. Ich bin Lena Bujak.
Und ich bin Mary Abdelaziz Ditso. Wir sprechen mit CEOs, Unternehmerinnen, Spitzenpolitikern und Handelsblatt-Korrespondenten in aller Welt. Handelsblatt Today finden Sie ab dem 17. August auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Börsentäglich kurz vorm Feierabend.
Hey, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich sitze wieder mit Sigmar Gabriel zusammen und ich würde heute gern mit ihm diskutieren über den, der Volksmund würde sagen, Kesselbuntes oder staatstreu wird man sagen, die wichtigen Maßnahmen, die an der Nacht, am Dienstag auf Mittwoch im Koalitionsausschuss beschlossen worden sind und dann wohl auch durchgehen. Die Wahlrechtsänderung hat man großräumig verschoben, was ich bedauert habe, aber sonst, wie gesagt, sind sehr, sehr viele Maßnahmen im Rahmen der Corona-Bekämpfung durchgesetzt worden. Da ist die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes von 12 auf 24 Monate, die Ausweitung der Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge, das Insolvenzrecht ist gelockert worden, Kinderkrankengeld ist verbessert worden, Pflegeunterstützungsgeld und so weiter und so weiter. Unterbrückungshilfen für kleine und mittlere Betriebe. Das ist meines Erachtens alles wichtig, um keinen, sagen wir mal, Corona-bedingten Streit in die Koalition im nächsten Jahr reinkommen zu lassen. Aber Frage, ist das alles ökonomisch begründet und rechtfertigt oder ist es vielleicht richtige Maßnahmen zum falschen Zeitpunkt ergriffen worden?
Ja, vielleicht darf ich trotzdem was zur Wahlrechtsreform am Anfang sagen, weil ich zugebe, dass mich das unglaublich geärgert hat. Nicht so sehr, dass sie es verschieben. Es ist im Allgemeinen üblich, Wahlrechtsreformen immer erst in der übernächsten Legislaturperiode greifen zu lassen, weil dann die Bereitschaft der Abgeordneten etwas besser ist,
weil man sich nicht selbst gefährdet.
So ist es. Den eigenen Skandal finde ich, dass sie sich scheinbar darauf verständigt haben, ausgerechnet die Anzahl der Direktwahlkreise zu reduzieren. Was ja nichts anderes heißt, als dass der Teil des Abgeordnetenhauses geringer werden soll, der dadurch reinkommt, dass die Bürger ihn direkt wählen. Mhm. Und letztlich damit geschont bleibt der Teil, der reinkommt, weil er innerhalb der Parteien sich einen Listenplatz erobert hat. Und das ehrlich gesagt, auch dass meine Partei, die Sozialdemokratie, sowas mitmacht, denn das war ja mal der Slogan, mehr Demokratie wagen. Und für mich ist immer das stärkste Mandat das, wo jemand zu Hause die Mehrheit in seinem Wahlkreis bekommt. Und ausgerechnet die Anzahl der Abgeordneten, die dieses Mandat bekommen, diese Zahl soll geringer werden. Das finde ich ehrlich gesagt, einigermaßen skandalös.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Alibi-Beschluss. Wenn was kommt, wird das völlig anders aussehen, meiner Ansicht.
Dann magst du recht haben. Ich hoffe, dass das dann eher dazu führt, dass die Reduktion dort stattfindet.
Ja, der plebiszitäre Charakter muss gestärkt werden, meines
Erachtens. So ist es, genau so ist es. Na gut, wir werden sehen. Ja, was die ökonomischen Beschlüsse angeht. Du hast gesagt, ein Kesselbuntes, das ist wahr. Ich will mal versuchen, zuerst Verständnis für das zu erzeugen, was dort gemacht worden ist. Natürlich bemüht sich die Koalition im Jahr der Bundestagswahl, zwei Dinge zu vermeiden. Den Eindruck zu vermitteln, die Regierung sei wegen der bevorstehenden Wahlen handlungsunfähig. In einer der größten Krisen in der Geschichte der Republik. Und das Zweite ist, natürlich will man versuchen, die Zahl der mit Arbeitslosen so gering wie möglich zu halten. Dafür gibt es wiederum ein sehr ehrenwertes Argument, weil ich meine, Jobs zu erhalten ist erstmal für sich was Ehrenwertes, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Regierungsparteien im Wahljahr keine nach oben schnellende Arbeitslosigkeit gebrauchen können. Man kann das ein bisschen als Parteitaktik diskreditieren. Ich finde, dass es auch gerechtfertigt ist, sich über die Frage Gedanken zu machen, wie halte ich in einer so schwierigen Krise das Land beieinander? Wie versuche ich, dass die sozialen Verwerfungen nicht auch zu politischen Verwerfungen werden? Das finde ich erstmal ein durchaus legitimes und respektables Argument. Meine Kritik ist eher darin, dass zwei Dinge zusammengemacht worden sind, von denen man, glaube ich, nur eines hätte machen dürfen. Und zwar die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und das Hinausschieben der Insolvenzregeln. Wenn man das zusammen macht, führt das natürlich dazu, dass auch Unternehmen am Leben erhalten werden, die nur dadurch, dass die normalen Regeln für Insolvenz nicht gelten, noch am Markt sind. Das macht es erstens für andere Unternehmen schwerer, die dadurch quasi einen unfairen Wettbewerb haben, die im Zweifel besser wären, aber ihren Konkurrenten nicht übertrumpfen können, weil der vom Staat gepampert wird. Und zweitens, er macht auch die Umorientierung auf neue Geschäftsfelder, die Suche auch nach anderen Qualifikationen, auch die Suche der Beschäftigten nach neuen Möglichkeiten, macht es schwächer, weil ja alle hoffen, ne, irgendwie kommen wir schon durch. Wenn man nur die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes gemacht hätte, was ich richtig finde, die kostet nicht mehr, als wenn man die Leute sozusagen irgendwann in die Arbeitslosigkeit schicken würde. Und zweitens, es ist ja nicht ganz unbegründet die Hoffnung, dass viele Unternehmen am Ende ihre Beschäftigten wieder brauchen werden. Wenn man nur das gemacht hätte, das finde ich ist vertretbar. Aber zusammen mit dem Ausschieben der Insolvenzregeln entsteht eben doch die Gefahr dieser berühmten Zombie-Unternehmen, die eigentlich nur die Chancen aller anderen schlechter werden lassen.
Gut, da kommen wir gleich drauf. Aber Fakt ist, also solche Maßnahmen wie beispielsweise Kurzarbeitergeld und, macht man ja im Tiefpunkt der Rezession. Das ist völlig richtig, aber nicht in einer Erholungsphase. Wenn ich jetzt schon, sagen wir mal, in der Erholungsphase die Maßnahmen prolongiere, heißt das doch, ich glaube an meine Politik nicht.
Ja, das ist wahr. Und ehrlich gesagt, viele glauben ja auch nicht dran. Ich muss mal ganz offen sagen, bei uns ist, was hier mal Folgendes, der IFO-Geschäftsklimaindex geht runter und alle erklären, oh Gott, die Krise wird noch Jahre dauern. Dann geht er mal ein bisschen rauf, dann ist die Krise schon wieder vorbei. Also auch die Ökonomen sind sich ja oft nicht einig. Sind wir vielleicht jetzt doch bei einem V oder wird das U nicht ganz so lange? Und natürlich sagt die Politik, sagt der Staat, wenn ich das nicht so genau weiß, aber noch die Hoffnung habe, dass Unternehmen zurückkehren, wieder wirtschaftlich werden, ihre Beschäftigten wieder Vollzeit beschäftigen, dann will ich vermeiden, dass die in der Zwischenzeit in die Arbeitslosigkeit gehen und übrigens sich möglicherweise anders orientieren und den Industriebetrieben hinterher oder dem Handel oder den Dienstleistungen die Fachkräfte fehlen. Das kann ich schon nachvollziehen.
Ich versuche mal ein Gegenargument. Es ist richtig, das V ist weg, aber dass wir gegenwärtig in einer Erholungsphase sind, ist eigentlich ökonomisch unstrittig. Die Dynamik ist nicht so ausgeprägt, wie man sich erhofft hatte bei der V-Veranstaltung. Das ist schon der Punkt. Aber man hätte das ja alles machen können. Aber warum bereits jetzt, wo der Aufschwung gerade erst begonnen hat, das ist doch eigentlich ein Misstrauen gegen die selbst ergriffenen Maßnahmen.
Ich bin jetzt nicht in der Bundesregierung, aber die würden wahrscheinlich sagen, erstens stabilisieren wir damit weiter die Binnennachfrage. Wir unterstützen den beginnenden Aufschwung.
Wieso stabilisiere ich die Binnennachfrage? Das heißt, die Verlängerung wird doch gar nicht wirksam jetzt aktuell.
Nein, also sozusagen, ich glaube, das ist das Argument. Mein Argument für diese Maßnahme ist ja, dass ich Fachkräfte in den Unternehmen halten will. Ich versuche mich nur in die Lage der Regierung zu versetzen. Aber natürlich gibt es die Sorge, dass wenn die das jetzt nicht machen, eine ganze Reihe von Arbeitgebern ihre Arbeitnehmer nicht mehr bei sich behalten werden, sondern die Leute aus der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit gehen. Das ist die Sorge, die offensichtlich existiert und die ja wahrscheinlich auch nicht ganz unberechtigt ist. Denn wir erleben ja, dass auch die Unternehmen, die sich jetzt erholen, gleichzeitig erklären, da gibt es dann so wunderbare Begriffe für, wie wir konzentrieren uns jetzt auf das Kerngeschäft, was immer nur eins heißt, dass links und rechts im Unternehmen Dinge abgeschnitten werden und es letztlich weniger Beschäftigung gibt. Die Tatsache, dass sich die Wirtschaft erholt, ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass der hohe Beschäftigungsstand gehalten wird, den wir vor der Krise hatten.
Ja, aber es ist richtig, unbedingt den hohen Beschäftigungsstand zu halten. Unsere beiden Schlüsselindustrien sind der Anlagen- und Maschinenbau und sind die deutsche Automobilwirtschaft. Und diese beiden Branchen sind ja nicht seit Corona erst in einer Krise, sondern sehr viel vorher, weil sie überdimensionierte Kapazitäten haben, weil sie bestimmte Technologien versäumt haben oder der Maschinenbau, weil er gegenwärtig unter seinen Erfolgen leidet, weil er auch andere Schwellenländer in die Lage versetzt hat, Maschinen zu bauen, die nicht ganz so toll sind wie die deutschen, aber doch für viele reichen. Das heißt, diese Branchen müssen sich inhaltlich anpassen. Ich mache jetzt bewusst den Advocatus Diaboli, aber alles das, was beschlossen heißt, heißt konservieren, das heißt, so wie es ist, so muss es sein. Nein, im Maschinenbau, in der Automobilwirtschaft darf es nicht so bleiben, wie es ist, um langfristig erfolgreich zu sein.
Ja, es gibt gar keinen Zweifel daran, dass du recht hast. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wie gestalte ich diesen Übergang? Aber mal zurück zu der Ausgangsfrage. Ich glaube, deine Kritik ist deshalb gerechtfertigt, weil was wir jetzt erkennen, ist immer noch Crisis Management.
Ja.
Es ist noch nicht Crisis Solution. Also die Politik ist vielleicht nicht in der Lage, kurz vor einer Wahl, den Schritt zu machen, den wir beide, glaube ich, schon mal diskutiert haben, nämlich, wie komme ich eigentlich aus so einer kurzfristigen Konjunkturpolitik
heraus? In eine wachstumspolitische Phase.
In eine Wachstums- und eine strukturpolitische Phase. Denn es gibt ja, glaube ich jedenfalls, in den kommenden Jahren 4 große Bereiche, die auf unser Land, auf Europa und die Welt, die dafür Folgen haben werden. Das erste ist natürlich der Umgang mit Pandemien, also wie mache ich wirtschaftlich unsere Wirtschaft resilienter. Das zweite ist der Klimawandel. Das Thema ist nicht so ganz jetzt in der Öffentlichkeit, es wird mit Macht zurückkommen, weil sozusagen das, was wir da erleben, die Anpassungskosten immer größer werden an den Klimawandel. Und wenn wir das schon als reiche Nation kaum noch bewältigen, wie soll das dann den Ärmeren gehen? Der dritte Punkt ist die von dir beschriebene strukturelle Veränderung der globalen Wertschöpfungskette.
Der wird ja gehemmt durch diese Maßnahmen, der Strukturwandel.
Ja, der aber kommt, ja, ja. Der nicht zu verhindern ist. Und das vierte große Thema, glaube ich, bleibt unterschwellig die Frage, wie gehen wir mit den Flüchtlingsströmungen um? Und die Politik ist in keiner dieser Bereiche derzeit willens oder in der Lage zu sagen, Was heißt das eigentlich für unser Handeln? Was heißt das für das Handeln in Europa? Was heißt das für unsere Rolle in der Welt? Und sondern wir bleiben in dem Modus muddling through. Das ist, glaube ich, das, was man derzeit erlebt. Und das, ich bin nur nicht sicher, ob es nicht zu viel verlangt ist, von zwei in einer solchen Koalition ja erschöpften Parteien zu verlangen, dass sie kurz vor der Bundestagswahl, das ist zwar noch ein Jahr hin, aber das ist, wir werden jetzt noch ein halbes Jahr Regierung erleben und dann ist Wahlkampf, dass sie in der Lage wären, dafür Konzepte zu erarbeiten. Man kann nur hoffen, dass der Zwang zur Profilierung im Wahlkampf dazu führt, dass sich diesen Themen weit offensiver gestellt wird, als das bisher der Fall ist.
Ja, aber es wäre doch beispielsweise ein Kompromiss gewesen, wenn man bestimmte Nachweispflichten bei den eigenen Unternehmen bringt, dass man eben dann, wenn man die Verlängerung der Insolvenzregelung in Anspruch nehmen will, dass man lebensfähig ist. Es gibt doch da workable compromises. Und die hat man,
ja, meines Erachtens. Also ich finde, dass ich, wie gesagt, ist ja meine Meinung, dass das der schlechteste Beschluss ist, der da gefasst worden ist. Und zwar insbesondere in der Kombination mit dem Kurzarbeitergeld. Da werden Unternehmen am Leben gehalten, die keine Existenzberechtigung mehr haben. Ich meine, das kann ja nur dazu führen, dass andere, deren Marktanteile eben, und die besser sind, deren Marktanteile nicht übernehmen können. Und am Ende stehen dann doch alle nach Ablauf der jetzt verlängerten Frist mit leeren Händen da, wenn wir Pech haben, dann auch noch ein paar Unternehmen, die es sonst aus eigener Kraft geschafft
haben. Ja, wir haben etwa 2 Millionen also Unternehmen bei uns und vor Corona waren 120 davon oder 6% haben Verluste erwirtschaftet. Das war vor Corona schon. So, und gerade im Hotel- und Gaststättenbetrieb, also war dieser Prozentsatz immer schon höher. Und ich glaube, da ist in der Tat ein Punkt dran, wenn einige, sagen wir mal, auch ordoliberale Ökonomen darauf hinweisen, dass hier wohl zu viel des Guten getan ist.
Ja, es ist, wenn man ganz böse sein will, hat eine böse Ironie, dann kann man sagen, wir versuchen gerade, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, wie das mal die DDR versucht hat, nämlich Arbeit zu bezahlen, die eigentlich nicht da ist. Unternehmen am Leben zu erhalten, die eigentlich nicht am Leben zu erhalten sind. Nun sind wir wesentlich wohlhabender als die frühere DDR und können uns das ökonomisch leisten, aber auf Dauer geht's halt auch nicht.
Ja, das DDR-Beispiel ist ein bisschen hart, aber im Punkt ist da etwas
böse.
Okay. Jetzt mal, um ins Konstruktive zu wenden, erinnere dich doch mal bitte an deine Zeit, als du der amtierende Wirtschaftsminister warst. Was hätte man anders machen können?
Deshalb muss man aufpassen mit solchen Antworten, weil wir natürlich eine solche Lage noch nie hatten. Insofern finde ich, hat die Politik auch immer einen Respekt verdient, dass sie natürlich auch Fehler machen kann in einer so ungewöhnlichen Situation. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, stärker als wir das bisher tun, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, was eigentlich Wettbewerbsfähigkeit in einer digitalisierten globalen Ökonomie für ein Land wie Deutschland und Kontinent für Europa bedeutet. Ich glaube, wir glauben noch zu sehr, dass wir nur ein bisschen warten müssen und dann können wir so weitermachen wie vorher. Das glauben viele Unternehmen nicht, aber die Gesellschaft, viele Medien und insbesondere in der Politik gibt es diese Sehnsucht danach, jetzt mal eine eher konjunkturelle Krise durchzustehen und dann kann man eigentlich mit den alten Stärken Deutschlands wieder loslegen und dann wird die Exportnation zurückkehren, die Globalisierung wird ja nicht aufhören. Das, glaube ich, ist ein großer Fehler, weil sich innerhalb dieser Globalisierung eben die Wertschöpfungen total verschieben. Wir sind seit 200 Jahren Master of the Product. Wir können die besten Autos, Maschinen, Elektrotechnik, Windräder herstellen. Aber die Wertschöpfung wandert auf die Datenplattformen und die werden beherrscht von ein paar amerikanischen Unternehmen und demnächst von ein paar chinesischen. Und die Frage zu beantworten, was heißt das nicht nur abstrakt, abstrakt diskutieren wir das schon eine ganze Weile, sondern was bedeutet das eigentlich für unser politisches, ökonomisches Handeln? Wie bündeln wir die Kräfte, um deutschen Unternehmen vor dem Hintergrund dieser Veränderung weltweit Marktchancen zu gewähren. Das würde ich übrigens unter Industriepolitik verstehen. Industriepolitik ist nicht, ich sammle Geld, packe das in einen Fonds und wenn ein Unternehmen in Gefahr ist, vom ausländischen Unternehmen übernommen zu werden, kaufe ich das selber. Sondern Industriepolitik ist vom Verteidigungshaushalt bis zum Forschungshaushalt, von den Rahmenbedingungen der Standardsetzung bis hin zur Frage der Förderpolitik, der Arbeitsorganisation zu überlegen, was kann der Staat für Rahmen setzen, die es Unternehmen erlauben, in dieser veränderten Welt erfolgreich zu sein. Und das tun wir nicht.
Ja.
Wir haben eigentlich keine Industriepolitik.
Also es wird ja immer der Begriff der Zombie-Unternehmen gemacht. Der ist ja geprägt worden in den 90er Jahren von einer amerikanischen Forschergruppe, die Folgen der Rettung der japanischen Wirtschaft nach dem Crash der Immobilien dort wartet. Also die intellektuelle Redlichkeit gebietet es, dass alle Untersuchungen zeigen, dass der Prozess dieser Zombie-Unternehmen, die nur dank einer niedrigen Zinspolitik, da kommt der Begriff eigentlich her, überleben können, im internationalen Vergleich überschaubar ist, um nicht zu sagen gering ist. Allerdings, hier stehen Risiken. Ich sehe allerdings noch einen anderen Punkt. Vor dem Hintergrund unserer demografischen Alterung, die setzt ja mit Wucht etwa 2025 und hält bis 2045 ein, brauchen wir eine erhöhte Mobilität der Arbeitskräfte. Ja, das ist wichtig, auch im Interesse der Arbeitskräfte. Und das wird jetzt natürlich dadurch etwas verzögert, nämlich die qualifizierten älteren Arbeitskräfte, die kurzfristig wechseln, haben bessere Chancen als qualifizierte Arbeitskräfte, die dann jenseits der 60 sind. Und deswegen vor diesem Hintergrund sehe ich das als kritisch. Also ich hätte es nicht verlängert, Aber im Einzelfall, natürlich wäre ich dann eingegriffen, weil diese pauschale Verlängerung ist, glaube ich, auch vor dem Hintergrund des zurückgehenden Erwerbspersonenpotenzials problematisch zu sehen, weil damit der demografische Druck letztlich sogar noch etwas verstärkt werden könnte.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es doch Kombinationen mit Qualifizierungen, die in dieser Zeit gemacht werden können.
Die können
das
gemacht
fand ich eigentlich eine ganz sinnvolle Maßnahme.
Ja, die könnten natürlich gemacht werden. Man muss natürlich auch sehen, Unternehmen, die die Hoffnung haben zu überleben, werden natürlich ihre Leute nicht freisetzen.
Wir werden vermutlich jedenfalls im nächsten Jahr sehen, ob die Maßnahmen reichen.
Ja. Ja, also hier sind wir uns ja mal ausnehmend einig und ja, und hier kommt wieder ein altes Sprichwort zum Tragen. Gut gemeint kann auch das Gegenteil von gut sein. Und deswegen bedanke ich mich heute für ein kurzes, aber munteres Gespräch. Herzlichen Dank, bis zur nächsten Woche.
Alles Gute.
Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.